Genau, wenn ich und die Technik kompatibel sind, müsste jetzt da die Gemeindeversion erscheinen. Das ist der Fall. Das ist schon mal schön. Eben als ich die Bilder von Danny sah, dachte ich, das Flugzeug, der ist, erinnert mich an so einen Spruch. Als ich mal in Afrika war, da gab es die Pray Airlines. 30 beten, einer fliegt. So ungefähr war das eben auch. Aber ich finde das faszinierend, dass wir in Rheinbach, in Albanien und in aller Welt davon reden können, wie ist Gott? Und deshalb begrüße ich euch jetzt ganz herzlich, liebe Geschwister, und hoffe, ihr könnt von dem, was ich euch sage, etwas mitnehmen. Wenn ich sonst vor so vielen Menschen spreche, dann ist das eher so eine Bauernversammlung. Das stimmt wirklich. Oder eine Organisation von Leuten, denen ich irgendwelche neuen Verwaltungsverfahren erklären muss. Da geht es auch manchmal hoch her und zu, bei Bauern so oder so. Aber heute geht es auch hoch her und zu. Wir wollen nämlich über die Gemeindevision sprechen. Immer mehr Menschen finden in unserer Gemeinde ein Zuhause, lernen Gott kennen und werden zu hingegebenen Nachfolgern Christi. Ich habe meiner Predigt den Titel gegeben, das Gottesgerücht. Ich weiß nicht, was ihr von Gerüchten haltet, wie ihr mit Gerüchten umgeht. Wir reden heute über das Gottesgerücht. Mein Schwerpunkt heute ist, immer mehr Menschen lernen Gott kennen. Ich verrate es schon am Anfang. Sie lernen Gott kennen, weil sie ein Gerücht gehört haben. Das Gerücht von Gott. Ein Aspekt dieses Gerüchtes haben wir eben schon beim Abendmahl praktiziert. Andreas hat es auch so gesagt. Wir haben mit Brot und Wein verkündet, Jesus Christus ist Herrscher der Welt. Wir haben bezeugt, Jesus Christus ist Herrscher der Welt. Und Gott verschenkt sich in Jesus an uns. Und jetzt bin ich gespannt, was über die Predigt und über Gottes Wort bei euch und bei mir ankommt. Ich weiß nicht genau, ob ich es schaffe, mich an Martin Luther zu halten. Der hat gesagt, man kann über alles predigen, außer über 20 Minuten. Oder er hat auch gesagt, tritt forsch auf, tu's Maul auf, hör bald auf. Schauen wir mal, wie es klappt. Aber ich hoffe gleichzeitig auch, dass diese Predigt so ein bisschen sperrig wird. Ich möchte euch mit dieser Predigt inspirieren, nachzuprüfen, nachzulesen und nachzudenken. Weil Gottes Wort, Gottes Verheißungen vielschichtig sind, komplex sind und sich manchmal vielleicht auch nicht auf den ersten Blick erschließen. Ich möchte erstmal einen kleinen Rückblick geben auf das, was Andreas zum ersten Teil, Eberhard zum zweiten Teil unserer Vision gesagt hat. Andreas hat gepredigt über Jona. Immer mehr Menschen in Nineveh. Und auf die hatte Jona keinen Bock. Er hat sich vom Acker gemacht. Er wollte eigentlich gar nicht, dass immer mehr Menschen zu Gott kommen. Eberhard hat sich damit beschäftigt, was das Thema Zuhause anbelangt. Hat 5, glaube ich, waren es. Ne? Zuhause-Situation genannt. Letzten Endes vom Garten Eden bis zum neuen Jerusalem hat er uns versucht vorzumalen, vor Augen zu führen, was es mit einem Zuhause auf sich hat. Jetzt reden wir heute darüber, was es bedeutet, Gott kennenzulernen. Und hinterher werden wir irgendwann darüber sprechen, dann ist Klaus Dieter dran, wie werden Menschen zu hingegebenen Nachfolgern Jesu Christi? Und ich muss gleich gestehen, wenn wir uns das Bild da an der Wand anschauen, dann habe ich mathematisch gesehen auch so ein kleines Problem. Wir haben ganz viele Menschen, immer mehr Menschen und ganz viele Fußspuren. Und wenn es darum geht, zu sagen, werden zu hingegebenen Nachfolgern Jesu Christi, da haben wir nur noch eine Fußspur. Ich weiß nicht, ob das eine Quote ist. Wie gesagt, ich bin ein Verwaltungsmensch, da spielen Quoten auch immer eine Rolle. Aber du bist heute gemeint, die Vision unserer Gemeinde ist für uns als Einzelne gemeint. Es geht um das Kennenlernen von Gott. Und das ist eine Verpflichtung für uns als Gemeinde und eine Anforderung an jedes einzelne Gemeindeglied. Was ich jetzt sage, ist mehr oder weniger das Kleingedruckte aus unserer Gemeindevision. Das lese ich jetzt vor. Und die ist gegliedert in 2 Teile. Die ist gegliedert in die Vision und unsere Verpflichtung und die Vision und meine Verpflichtung. Die Vision und unsere Verpflichtung heißt: Jesus zeigt uns, wie barmherzig Gott ist. Darum vertrauen wir ihm unser Leben an und erfahren Frieden mit Gott. Die Vision und meine Verpflichtung heißt: Jesus zeigt uns, wie barmherzig Gott ist. Darum helfe ich Menschen, ihm ihr Leben anzuvertrauen und Frieden mit Gott zu erfahren. Wie lernt man Gott kennen? Wenn ihr euch an die Predigt von Eberhard erinnert, zum Thema Finden in unserer Gemeinde ein Zuhause, da ging es auch um Adam und Eva. Das war das erste Zuhause der Menschheit. Ich finde es spannend, damals musste niemand Gott kennenlernen. Man traf sich mit Gott zum Abendspaziergang. Unglaublich, unvorstellbar. Und doch kam dann der Sündenfall mit all seinen Folgen. Kein Paradies mehr, keine Abendspaziergänge. An der Stelle ein kleiner Hinweis, als jemand, der nicht sehr oft predigt, tut man sich ein bisschen schwer mit der Anrede, wie ich euch jetzt anspreche. Ich war jetzt 10 Tage dienstlich in Berlin, ich bin in der Landwirtschaftsverwaltung tätig und dann ist man immer auf der grünen Woche. Und dies Jahr hatte ich das Glück, dass ich mit meinen 2 Frauen, mit Bettina und Rena, in Berlin war. Und nach einiger Zeit hat Rena gemerkt, in Berlin duzt jeder jeden. Und das tue ich heute auch. Ich werde euch heute duzen. Also Rena hat da eine zutreffende Beobachtung gemacht. Und was ich damit ausdrücken möchte, ist, alles, was ich sage, gilt zuerst mir. Und du musst dann prüfen, wie es bei dir aussieht. In 1. Thessaloniker 5, Vers 21 heißt es: Prüfet alles, das Gute behaltet. Also hört gut zu, prüft und hoffentlich behaltet ihr auch etwas und erfahrt, was Gott heute durch euch, sein Wort durch, zu euch sagen will. Also es wird so eine Art Du und Ich oder Ich und Du Predigt. Ich möchte an dieser Stelle jetzt beten und bitte, wem das möglich ist, dazu auszustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns als Redner und als Hörer segnest und bei uns bist. Herr, du hast uns gezeigt und zeigst uns immer wieder, wie barmherzig du bist. Du bist sogar so weit gegangen, deinen Sohn für uns zu opfern, damit wir Frieden haben dürfen. Wir wollen dich deshalb bitten, dass du uns persönlich und als Gemeinde in diesem Jahr gebrauchst, dass durch das, was wir sagen und was wir tun, wie wir leben, Menschen anfangen, nach dir zu fragen, dir ihr Leben anzuvertrauen und Frieden mit Gott zu erfahren. Herr, rette du Menschen, die verloren sind, und gebrauche mich, gebrauche uns dabei. Amen. Es ist schon das 3. Mal, dass über Vision gepredigt wird in diesem Jahr und dann, glaube ich, insgesamt 8 Mal schon, dass über unsere Gemeindevision im Blog gepredigt wurde. Und mir fällt immer beim Thema Vision ein Zitat unseres Altkanzlers Schmidt, es wird auch manchen anderen Leuten zugesprochen, dass da lautet: Wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Wenn das für uns heute als Gemeinde stimmen sollte, wäre das ein riesengroßer Wartesaal und ich müsste jetzt anfangen, Nummern zu verteilen und mit der Predigt aufzuhören. Aber ich glaube, das genau ist unsere Gemeinde nicht. Wir müssen überlegen, was meinen wir, wenn wir von Gemeindevision sprechen. Ich glaube, wir drücken mit der Gemeindevision aus, wie wir unseren Auftrag von Gott, den Auftrag, den wir von Gott haben, umsetzen wollen. Der Auftrag ist klar, die Gemeindevision kann nie irgendwie ein Gegenteil von Gottes Wort sein. Und deshalb ist die Gemeindevision immer ein Gradmesser dafür, wie wir unsere Vision, wie wir Gottes Auftrag umsetzen. Ich habe euch heute einen Bibeltext dazu mitgebracht und werde über das Thema sprechen: Immer mehr Menschen lernen Gott kennen. Und da geht es wirklich um eine richtige Vision, nicht so im Sinne von Vision als Gradmesser, sondern der Sacharja, von dem ich heute spreche, der hatte eine Vision im wortwörtlichen Sinne. Die alttestamentlichen Propheten, aber auch Johannes in seiner Offenbarung im Neuen Testament, hatten eine Vision, hatten Visionen. Und es war nicht geplant, aber trotzdem hat Eberhard am Schluss seiner Predigt letzten Sonntag genau den Text zitiert, den ich heute als Predigttext heranziehen möchte. Und weil ich manchmal denke, dass Predigttexte oder Bibelworte sich gut anhören, wenn sie gut gelesen werden, kommt das jetzt von Band. Der Jörg lässt das jetzt laufen. Lustigerweise wird die Lutherbibel 1982 gelesen von einem Mensch, der heißt Rainer Unglaub. Aber er liest das ganz gut.
Das müsste jetzt kommen. Und es geschah des Herrn Wort. So spricht der Herr Zebaoth. Ich eifere für Zion mit großem Eifer und eifere um seinetwillen in großem Zorn. So spricht der Herr. Ich kehre wieder auf den Zion zurück und will zu Jerusalem wohnen, dass Jerusalem eine Stadt der Treue heißen soll und der Berg des Herrn Zebaoth ein heiliger Berg. So spricht der Herr Zebaoth, es sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und Frauen, jeder mit seinem Stock in der Hand vor hohem Alter. Und die Plätze der Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen, die dort spielen. So spricht der Herr Zebaoth. Erscheint dies auch unmöglich in den Augen derer, die in dieser Zeit übrig geblieben sind von diesem Volk? Sollte es darum auch unmöglich erscheinen in meinen Augen, spricht der Herr Zebaoth? So spricht der Herr Zebaoth. Siehe, ich will mein Volk erlösen aus dem Lande gegen Aufgang und aus dem Lande gegen Niedergang der Sonne und will sie heimbringen, dass sie in Jerusalem wohnen. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein in Treue und Gerechtigkeit. So spricht der Herr Zebaoth. Stärket eure Hände, die ihr diese Worte hört in dieser Zeit durch der Propheten Mund, an dem Tage, da der Grund gelegt wurde zum Hause des Herrn Zebaoth, auf das der Tempel gebaut würde. Denn vor diesen Tagen war der Menschen Arbeit vergebens, und auch der Tiere Arbeit erbrachte nichts, und vor lauter Feinden war kein Friede für die, die aus- und einzogen. Und ich ließ alle Menschen aufeinander los, einen jeden gegen seinen Nächsten. Aber nun will ich nicht wie in den vorigen Tagen verfahren mit denen, die übrig geblieben sind von diesem Volk, spricht der Herr Zebaoth, sondern sie sollen in Frieden säen. Der Weinstock soll seine Frucht geben und das Land sein Gewächs und der Himmel soll seinen Tau geben. Und ich will denen, die übrig geblieben sind von diesem Volk, das alles zum Besitz geben. Und es soll geschehen, wie ihr vom Hause Juda und vom Hause Israel ein Fluch gewesen seid unter den Heiden, so will ich euch erlösen, dass ihr ein Segen sein sollt. Fürchtet euch nur nicht und stärket eure Hände. So spricht der Herr Zebaoth. Gleich wie ich euch zu plagen gedachte, als mich eure Väter erzürnten, spricht der Herr Zebaoth, und es mich nicht gereute, so gedenke ich nun wiederum in diesen Tagen wohl zu tun, Jerusalem, dem Hause Juda. Fürchtet euch nur nicht. Das ist's aber, was ihr tun sollt. Rede einer mit dem anderen Wahrheit und richtet Recht. Schafft Frieden in euren Toren. Und keiner ersinne Arges in seinem Herzen gegen seinen Nächsten. Und liebt nicht falsche Eide. Denn das alles hasse ich, spricht der Herr. Und es geschah des Herrn Zebaoth Wort zu mir. So spricht der Herr Zebaoth. Die Fasten des 4., 5., 7. und 10. Monats sollen dem Hause Juda zur Freude und Wonne und zu fröhlichen Festzeiten werden. Doch liebet Wahrheit und Frieden. So spricht der Herr Zebaoth. Es werden noch viele Völker kommen und Bürger vieler Städte, und die Bürger einer Stadt werden zur anderen gehen und sagen, lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen den Herrn Zebaoth. Wir selber wollen hingehen. So werden viele Völker, Heiden in Scharen, kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr Zebaoth. Zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist.
Also das ist die Grundlage, weshalb ich gesagt habe, meine Predigt heißt heute das Gottesgerücht. Die Menschen, von denen jetzt in den Versen 20 bis 23, die wir gehört haben am Ende, die haben ein Gefühl davon, irgendwie ist bei den Juden, ist bei den Menschen in Juda etwas anders. Wer sich noch erinnern kann an den Anfang des Textes, da sagt Gott, ich eifere für Zion. Eifern, Eifersucht sind bei uns vielleicht manchmal auch gar nicht so positiv belegt, aber Gott ist es unheimlich wichtig, sein Volk zu lieben. Er liebt dich, er liebt mich. Und das hat wirklich an dieser Stelle sowas mit Eifersucht zu tun. Auch wenn das bei uns manchmal negativ belegt ist, ihm gefällt es nicht, Gott gefällt es nicht, wenn er bei uns nicht die Nummer 1 ist, wenn er nur zweiter Sieger ist oder zweiter Platz ist. Und dann sagt er, ich kehre zurück nach Zion, das ist das Bild der Berg Zion mitten in der Stadt Jerusalem, ich kehre dahin zurück, wo ich hingehöre und werde wieder mit bei euch wohnen, weil ihr meine Menschen, ihr meine Geschöpfe seid mir nicht egal. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle so ein bisschen darauf schauen, was damals los war, als Zacharia diese Worte gesagt hat, diese Worte erlebt hat. Zacharia zählt zu den sogenannten kleinen Propheten in der Bibel und er zählt zu den nachexilischen Propheten, also die Propheten, die gewirkt haben, nachdem das Exil vorbei war. Man nennt Zacharia manchmal auch den kleinen Jesaja oder den nachexilischen Jesaja und seine Offenbarungen, die Endoffenbarungen des Alten Testaments. Sein Name heißt eigentlich nichts anderes als der Herr erinnert sich. Und wir bewegen uns gerade im Jahr 520, so ungefähr vor Christus. Das Buch Zacharia hat 14 Kapitel und die Kapitel 1 bis 8, die sind sehr stark zeitgebunden. Unser Text heute kam aus Zacharia 8. Die ersten Kapitel spielen ungefähr in der Zeit 520 bis 518 vor Christus. Wer sich ein bisschen genauer ankennt, der findet das wieder in Nehemia, in Esra. Das sind die geschichtlichen Erzählungen dazu. Das Volk kommt aus der Gefangenschaft zurück und versucht wieder in Jerusalem Fuß zu fassen. Und Zacharias Botschaft, die hat was zu tun mit dem Wiederaufbau des Tempels. Er will die Leute motivieren, seid mit dabei, den Tempel mit aufzubauen. Es lohnt sich. Wenn man sich das Buch Zacharia anschaut, stellt man fest, dass es ganz und gar von Jesus durchdrungen. Es gibt unheimlich viele Hinweise, Botschaften, Prophezeiungen auf Jesus hin. Zacharia hat auch so einen Partner, nicht nur Zacharia, sondern auch Haggai haben zur selben Zeit Gottes Wort hinein in die Lebenswelt der Juden, der zurückgekehrten Juden gesagt. Ich selber habe mit diesem Text eine relativ lange Geschichte. Vor meiner Rheinbacher Zeit war ich im christlichen Verein junger Menschen tätig und wir haben uns irgendwann bundesweit überlegt, wie kann man junge Menschen dazu bewegen, Gott nachzufolgen, Gott zu gewinnen. Und da spielt dieser Text eine grundlegende Rolle. Wir haben nämlich festgestellt, Gott ist der Anlass, weshalb sich Menschen mit der Frage nach ihm beschäftigen. Deshalb heißt das Gottes Gerücht. In dem Bild von Zacharja heißt es, wir haben gehört, Gott ist mit euch. Moderner würde man wahrscheinlich sagen, wir haben eure Message gehört oder das ist euer Markenzeichen, was auch immer. Das Gerücht von Gott ist zu den Menschen durchgedrungen. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Bild geht. Am Ende dieses Textes heißt es, zu dieser Zeit werden 10 Männer aus anderen Völkern zu einem Mann aus Juda gehen und werden ihn an Gewand fassen und werden sagen, wir wollen mit euch gehen, weil wir gehört haben, Gott ist mit euch. So etwas Ähnliches finden wir schon ganz früh in der Bibel, als Ruth mit ihrer Schwiegermutter Naomi unterwegs ist und die Schwiegermutter eigentlich ihre Schwiegertöchter verabschieden möchte und sagen möchte, bleibt in dem Land, wo ihr herkommt. Da gehört er hin. Das sagt sie, nein, ich will zu dir und zu deinem Volk gehören. An dieser Stelle heißt es auch, hier in Zacharja, sie werden den Mann am Gewand fassen. Ein jüdischer Mann war zu der Zeit Zacharias immer an dem Quast seines Gewandes zu erkennen. Ich habe nachgeschaut, das heißt, an den Enden des Gewandes gab es 4 Quasten, also Knüttel oder was auch immer das heißt. Und es war klar, wer so aussieht, das ist ein Jude, der weiß, was es mit Gott auf sich hat. Ich glaube, an der Stelle muss man auch einen kleinen Exkurs machen zum Thema Prophetie. Wenn es hier heißt, so spricht der Herr, irgendwann zukünftig, wann auch immer, werden viele Menschen kommen, dann müssen wir darüber reden, was bedeutet eigentlich Prophetie. Ist das heute? War das gestern? Wann kommt das? Allgemein kann man zum Thema Prophetie sagen, es heißt nichts anderes als Gott spricht sein Wort in unsere Situation hinein. Also nicht irgendwie so ein Zeitablauf wie letztes Jahr der Maya-Kalender, wo klar war, eigentlich hätte 2012 die Welt aufhören müssen, die Welt wäre untergegangen. Auch die Offenbarung ist kein Buch, wo man einen festen Zeitplan ableiten kann, sondern Prophezeiung bedeutet, Gottes Wort wird in die Situation hineingesprochen. Ich mache nicht gerne Werbung, mache es aber jetzt doch. Gibt es ja manchmal auch im ersten und zweiten Programm. Ich kann allen nur empfehlen, dieses Buch hier zu lesen. Die Offenbarung, das Buch, das glücklich macht. Jürgen, wo sitzt du? Also ist von Ulrich Neuenhausen und versucht zu erklären, wie die Offenbarung zu verstehen ist. Und Prophetie bedeutet wirklich nichts anderes als Gott spricht in unser Heute und Jetzt. Und das hat mehrere Dimensionen. Der Ulrich Neuenhausen gebraucht in seinem Buch über die Bibel, über die Offenbarung ein Bild von einem Wanderer, der von einem Hochplateau ausgehend die nächsten Berge, nächsten Täler und sein endgültiges Ziel sieht und dabei feststellt, es gibt die nächsten Berge, es gibt die nächsten Täler und es gibt das Ziel, aber er kann nicht sagen, wie viele Täler dazwischen sind, wie lange das dauert, wie der Ablauf genauso ist, sondern er weiß nur, die grundlegenden Botschaften sind da. Es gibt Gott, Gott liebt uns und Gott ruft uns. Und so genauso ist es hier auch bei Zacharja. Bezogen auf Zacharja gibt es auch ganz viele Auslegungen. Ich habe mehrere Auslegungen gelesen und manche sagen, das, was hier Zacharja sagt, also es werden viele Menschen kommen, es werden 10 Menschen einen Juden am Gewand packen. Das ist irgendwann dann, wenn das Volk Israel wieder der Mittelpunkt der Weltmission ist. Andere Ausleger sagen, das hat sich zum ersten Mal erfüllt, als in der Zeit der Urgemeinde die Pfingstpredigt gehalten wurde und wenige Apostel, 12 Apostel gepredigt haben und plötzlich 3000 Leute zum Glauben kamen. Auch das ist ein Zeichen, wie man Prophetie verstehen kann, dass prophetische Texte zu jeder Zeit ihre eigene Bedeutung haben. Und deshalb bin ich gewiss und guten Gewissens, auch wir können diesen Text auf uns anwenden, auf uns als Gemeinde hier in Rheinbach. Also, wir sehen die Täler, wir sehen die Berge und wir wissen, Gott will, dass Menschen ihm nachfolgen. Und wie das passiert, das versucht uns dieser Text zu erläutern. Und wenn wir den Text aus Sacharja 8 genau studieren, dann stellen wir verschiedene Dinge fest. Das Wesentlichste ist, alle Bewegung geht von Gott aus. Gott, das hatte ich am Anfang gesagt, ist eifersüchtig. Er liebt sein Volk, er will sein Volk wieder für sich gewinnen und tut alles dafür. Die Initiative, die Bewegung, das Aufeinanderzugehen, das geht von Gott aus. Und wer dem Text richtig gefolgt ist, der hat auch gemerkt, dass es ein, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, ich wünsche mir was Text ist. Wenn ihr euch wünscht, wie Leben aussehen könnte, wie eine Zukunft aussehen könnte, dann kommen die meisten wahrscheinlich da an, wo Sacharja auch ankommt. Nämlich alte Leute sitzen zufrieden, gemütlich in den Straßen, Kinder spielen und genießen die Abendstrahlen der Sonne. Und das ist die Abwesenheit von Krieg, Gerechtigkeit und die Liebe herrscht. Man muss das verstehen aus dieser Zeit des Volkes Israel. Die Juden waren in der Verbannung gewesen, die haben Krieg, Streit, Zerstörung erlebt. Und zu hören, jetzt können wir in Jerusalem sitzen, die Alten sitzen auf der Straße und schauen den Jungen zu, wie sie fröhlich auf der Straße spielen. Das ist was ganz Besonderes und was ganz Herausragendes. Und das finden auch dann die Menschen gut, die das sehen von Weitem und sehen, bei diesen Menschen, die da in Jerusalem leben, ist Gott. Das war jetzt mein Versuch, so ein bisschen das Bild zu beschreiben, wie man den Text aus der damaligen Zeit verstehen kann. Und ich frage mich jetzt, wie geschieht das heute? Und ich frage euch oder dich, wie hast du Gott kennengelernt? Wie sieht das aus, wenn 10 Männer aus allen Völkern einen Menschen aus Juda am Gewand fassen? Oder andersrum, woran erkennt man uns? Weshalb kommt überhaupt jemand auf die Idee, uns am Gewand zu fassen? Ich bin jetzt bei uns hier in Rheinbach gelandet. Oder habe es zumindest versucht. Und ich glaube, es ist gar nicht so schwer. Gott lerne ich, lernst du, lernen alle Menschen durch Menschen kennen, die Gott kennen. Ich wiederhole das nochmal. Gott lerne ich, lernst du, lernen alle Menschen durch Menschen kennen, die Gott kennen. Wie das geschieht? Wir haben es eben im Text gelesen. Gerechtigkeit, Liebe und Verwurzelung in Gott. Hört sich ziemlich theoretisch an. Ich versuche einen zweiten Erklärungsversuch. Die Initiative dazu geht von Gott aus. Und die Impulse, die ich durch Predigt, Gottesdienst, Bibellesen, Gemeinschaft und Gebet erhalten, sind das, was von Gott ausgeht. Und das ist ganz schön einfach und vielleicht auch manchmal ganz schön schwer. Mir fällt das Bild vom Weinstock ein. Jesus sagt, bei mir dem Weinstock sollte bleiben als der Reben. Also ganz eng mit Gott und Jesus verwurzelt zu sein. Und jetzt kommt ein ganz steiler Satz, fast Bedrohung empfinden, aber ich sage ihn trotzdem. Wenn jetzt mein Erklärungsversuch stimmt, dann sind wir ein offenes, für die Menschen lesbares Buch Gottes. Ein offenes, für die Menschen lesbares Buch Gottes. Und wenn sie dieses Buch lesen, sagen sie, aha, so tickt einer, der Gott kennt. Das bewirkt Gott in dem Leben eines Menschen. Der Mensch verhält sich anders. An ihm kann ich erkennen, wie Gott ist. Ich bin wieder bei diesen Erkennungszeichen. Gerechtigkeit, Liebe und Verwurzelung in Gott. in meinem fast hohen Alter kommt man dann immer schnell zu was Autobiografischem. Ich erzähle euch eine Geschichte, die sich ungefähr vor 140, 150 Jahren abgespielt hat, in dem Ort, aus dem ich komme, ein Ort in Oberhessen mit dem schönen Namen Lützelinden. Der hatte zur Zeit 1870, 1880 1500 Einwohner und 20 Kneipen. Und die Menschen haben entweder in der Landwirtschaft gearbeitet oder sie haben in einem Bergwerk, Tagebau in der Nähe gearbeitet. Und ein Großteil der Menschen war auch dem Alkohol verfallen. Deswegen gab es auch 20 Kneipen. Und die 20 Kneipen wurden auch betrieben von Großlandwirten, weil die hatten Getreide, um Korn zu brennen, um Alkohol herzustellen. Und plötzlich kamen Menschen in die Gegend, die erzählt haben, Gott ist mit uns, Gott ist mit euch, Gott liebt euch. Und es kam zu einer sogenannten Fremdwort-Erweckung. Und die war so durchschlagend, so durchdringend, dass 20 Jahre später ein Drittel der Bevölkerung des Ortes gesagt haben, wir gehören zu Gott. Ein Drittel der Bevölkerung hat diakonische Aufgaben übernommen, hat einen Kindergarten gegründet, haben auch keinen Alkohol mehr getrunken, haben ihr Leben radikal verändert. Und es gibt ein Buch über diese Gegend, über die Trachten. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Trachten sind. Also die Kleidung, die man damals trug. Und in diesem Ort, so steht in diesem geschichtlichen Buch über die Trachten des Hüttenberger Landes, Judith weiß wahrscheinlich, was es meint, in diesem Ort wurden die Trachten dunkler und weniger feierlich, weil die Menschen erkannt hatten, alles Irdische, alles Weltliche ist nicht so wichtig. Wir müssen schauen oder wir wissen, Gott ist mit uns und wir wollen Gott folgen und Gott hat uns verändert. Und das hat sogar letztendlich eine Rolle gespielt in ihrem Äußeren. Aber nochmals, auch das ist nicht passiert, weil Menschen gedacht haben, ich mache jetzt mal oder ich bewirke etwas, sondern weil Gott hat das initiiert. Nicht, weil der Mensch etwas macht, sondern weil Gott etwas mit dem Menschen macht, bewegt sich etwas. Es bewegt sich etwas dann, wenn du und ich in Gott verwurzelt sind. Seid ihr jetzt erschrocken? Mein erster Gedanke ist, ich bin erschrocken. Ich könnte jetzt sagen, zum Glück sind meine Kinder im Kindergottesdienst, meine Frau liebt mich und meine Kollegen im Büro hören mich jetzt nicht, weil in Gott verwurzelt zu sein, ob das immer an mir zu merken ist, weiß ich nicht. Aber das ist auch gar nicht notwendig, weil Gott bewirkt es in uns. Gott ist es, der mich kennt, der mich liebt und der mich sieht. Und das ist es am Schluss auch, was in diesem Bild aus Sacharja 8 10 Menschen aus allen Völkern zu einem Menschen aus Juda kommen lässt, ihn am Gewand fassen lässt und sagen lässt, wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Und es treibt mich jetzt dazu, einen Begriff zu erwähnen, der in freien Gemeinden nicht so ganz typisch, nicht so ganz verwurzelt ist, nämlich der Begriff Mystik. Mystik heißt nichts anderes als, wir sind in Gott verwurzelt oder wir sollten in Gott verwurzelt sein. Ich lese jetzt einen Liedtext, vielleicht kennt ihn der eine oder andere diesen Text, der das zum Ausdruck bringt, was Verwurzelung in Gott bedeutet. Und vielleicht tun wir das manchmal so ein bisschen als Volksfrömmigkeit ab oder als Gefühlsduselei, aber genau das meint es, in Gott zu verwurzelt zu sein. Und genau das heißt auch, dass Menschen erkennen an uns, wir haben gehört, Gott ist mit uns. Wenn ich besser singen könnte, würde ich es auch singen, aber ich lese es mal nur so vor. Schönster Herr Jesu, Schöpfer aller Dinge, Gottes und Mariens Sohn, dich will ich lieben, dich will ich ehren, meiner Seelen Freud und Wonn. Alle die Schönheit Himmels und der Erden ist gefasst in dir allein. Keiner soll immer lieber mir werden, als du, schönster Jesu mein. Schön ist die Sonne, schön ist der Mond, schön sind die Sterne allzumal. Jesus ist reiner, Jesus ist feiner als der Engel im Himmelssaal. Schön sind die Blumen, schöner sind die Menschen in der frischen Jugendzeit. Sie müssen sterben, müssen verderben, doch Jesus bleibt in Ewigkeit. Das alles ist glühende, tiefgeistige, forschende und ehrfürchtige Liebe zu Gottes Wort, zur Theologie und dem, was uns Gott sagen möchte. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht, ich versuche es nochmal ein bisschen einfacher auszudrücken. Alles, was wir an theologischen Erfahrungen und Wissen haben, muss auch gelebt werden und erfahren werden. Und genau das ist auch dieses Bild, das der Sacharja uns vor Augen malt. Ein Mensch, der von Gottes Wort betroffen ist, der in Gottes Wort verwurzelt ist und dessen Leben von Gott beeinflusst wird, der ist ein Mensch, von dem am Schluss andere sagen, ey, wir haben gehört, Gott ist mit dir. Gottes Wort strömt bei ihm aus allen Knopflöchern sozusagen. Und das sehen alle Menschen. Das sehen die Menschen aus Rheinbach, die Menschen in deiner Schule, in der Uni, an deiner Arbeitsstelle. Und an diesem Punkt könnte das auch so ein bisschen zum schwierigen Spagat werden, wo wir sagen, das kriege ich gar nicht, das ist mir zu schwer. Wie kann ich das erreichen? Da kann ich immer wieder nur den Satz sagen, den ich mehrmals gesagt habe. Wir machen das nicht. Gott macht das. Wir lassen uns darauf ein, in Gott verwurzelt zu sein. Und wir lassen es Gott machen. Und dann werden hoffentlich die Menschen das uns an uns sehen. Also was der Sacharja heute hier sagt, als Vision uns vorstellt, da könnte man vielleicht Kopfschmerzen bekommen und müsste zum Arzt gehen. Aber nur dann, wenn wir es von der falschen Seite sehen. Lasst euch die Vision, immer mehr Menschen lernen Gott kennen, nicht nehmen, nur weil es nicht immer klappt. Lasst euch nicht die Hoffnung und die Vision nehmen. Als Christen neigen wir manchmal dazu zu sagen, wenn Menschen Gottes Botschaft, unsere Predigt, das, was wir in der Jugend, im Events for Friends, beim Pfadfinder, wo auch immer sagen, will keiner hören, dann neigen wir dazu zu sagen, die Menschen sind verstockt, die wollen das eben nicht hören. Mag manchmal vielleicht auch zutreffen, aber ich möchte euch ermutigen, uns ermutigen zu sagen, an uns können die Menschen Gott erkennen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich unsere Gemeindesituation super finde. Ihr könnt euch alle möglichen Leute ausdenken in eurer Umgebung. Den Kollegen, der an Gott zweifelt, die Kollegin, die schlechte Erfahrungen mit Gott gemacht hat, oder der Mitschüler, der von anderen gemobbt wird, oder die Kassiererin bei Aldi, die einen schweren Tag hinter sich hat und eigentlich doch trotzdem lächeln soll. All die Menschen in der Arbeits-, in der Schulwelt, an der Uni sind von Gott geliebt. Und die haben nur die einzige Möglichkeit zu erkennen, wie Gott ist, wenn sie euch sehen. Und das ist eine ganz irre Vision. Jesus nennt das Sauerteig. Wir als Christen sind wie Sauerteig. Wir sollen die Welt praktisch zum Aufblähen, Aufblühen bringen. Ich frage mich manchmal, gibt es hier in Rheinbach genügend Sauerteig für den Kollegen, der an Gott zweifelt, für die Kollegin, die ja Enttäuschung mit Christen erlebt hat, die Kassiererin, die gestresst ist und wen auch immer. Das sind alles Kandidaten dafür, dass sie dich an deinem Gewand, heute reden wir nicht mehr von Gewand, sondern von Anzug oder Kleidern, packen und sagen, wir haben gehört, dass Gott mit uns ist. Ich könnte jetzt sagen, das ist irre, wahnsinnig. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch belastend. Nein, das soll es nicht sein, sondern Wir können uns Gott nähern. Wir dürfen uns Gott nähern. Und diese Vision, immer mehr Menschen lernen Gott, Klammer auf, durch uns, Klammer zu, kennen, ist keine Last, weil es Gott tut. Wir tun es nicht. Wir öffnen uns für Gott und versuchen, uns, unser Leben, an Gott zu orientieren. Wir haben neulich mal ein Gespräch geführt, da hat jemand gesagt, die Reihenfolge unserer Vision finden in unserer Gemeinde ein Zuhause und lernen Gott kennen, die ist falsch. Erst muss jemand Gott kennenlernen, dann findet er in unserer Gemeinde ein Zuhause. Ich glaube, der Text, den wir heute gelesen haben, der hat mich bestätigt darin, dass unsere Reihenfolge der Vision sogar richtig ist. Menschen finden in unserer Gemeinde ein Zuhause und lernen durch die Menschen, die sie in unserer Gemeinde sehen, Gott kennen. Sie lernen seine Gebote kennen, lernen, wie segensreich seine Gebote sind, lernen Buße kennen, Vergebung und Miteinander. Das ist das Gerücht von Gott. Ihr seid das Gerücht von Gott. An euch können Menschen erkennen, wie Gott ist. Jetzt könnte ich noch ein bisschen mathematisch werden am Ende. So dieses Verhältnis, einer aus Juda, 10 aus allen Völkern. Wichtig ist, wir könnten mehr sein. Wir in der Gemeinde können mehr sein. Und ich frage euch, wollt ihr nicht auch da wohnen, wo dieses Bild sich abspielt, das Zacharja uns vor Augen malt, wo Alte grusam in den Straßen sitzen, bei den Strahlen der Abendsonne, sehen, wie Kinder gemütlich auf der Straße spielen? Das ist alles ein Vorgeschmack auf den Himmel. Und insofern ist für mich dieses Jahr auch interessant, weil wir über die Predigten zur Vision der Gemeinde, aber auch über die Predigt von Martin Wegner zum Thema Jahreslosung über den Himmel eigentlich hier einen Vorgeschmack bekommen. Auf Gottes Wort, auf Gottes Ewigkeit, wo wir praktisch hier schon merken können, wie es vielleicht mal im Himmel sein wird. Und so würde ich behaupten am Schluss, Gemeinde, die einladend, offen und liebend ist, ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns reich beschenkt hast, durch dein Wort, durch unsere Geschwister und die Gemeinschaft, die wir in der Gemeinde erleben. Und wir bitten dich inständig, dass du an uns Menschen sehen lässt, wie du bist. Und wir bitten dich, dass das für uns nicht belastend ist und ja mühsam und schmerzhaft, sondern befreiend. Danke, dass du das zeigen willst durch uns, dass du uns liebst und dass du uns veränderst. Und ich bitte dich, dass du uns ja wirklich den Mut schenkst, diese Veränderung auch anzugehen und tief und fest in dir verwurzelt zu sein. Amen.